war unser Redakteur Fabiano Nitsch, war vom 6. bis 23. März auf einer Reise in den Nahen Osten, kann man sagen. Fabiano, wunderschönen guten Tag.
Ja, hallo Rainer, grüß dich. Freut mich, dass ich hier die nächste Stunde mal als Gast zu Gast sein darf.
Ja, schön. Fabiano, du warst eben jetzt unterwegs in Syrien, wenn ich das richtig weiß, und im Libanon. Sag mal, wie zum Teufel kommt man eigentlich auf die Idee, in der derzeitigen politischen Lage mal eben in den Nahosten zu fahren?
Naja, zunächst, die politische Lage war, als wir unsere Flüge buchten, noch gar nicht so klar. Da war bereits Tunesien schon so ein bisschen am Köcheln und so weiter. Das war Anfang Dezember, als wir unsere Flüge gebucht haben. Dass das dann Ganze so groß wird, war natürlich nicht abzusehen. Aber die eigentliche Intention, diese Reise zu machen, tja, das ist eigentlich was ganz anderes gewesen, weil einer meiner längsten bekannten Freunde, er wollte immer Zug fahren und ich wollte immer mal in den Nahen Osten. Ich kann das gar nicht genau sagen, warum ich in den Nahen Osten wollte. Ich wollte einfach diese Gegend dort mal sehen. Ich wollte mal ein arabisches Land kennenlernen. Ich war bis dato noch nie in einem arabischen Land und dann haben wir gesagt, okay, dann kombinieren wir das Ganze und fahren mit dem Zug durch die Türkei, wo wir angekommen sind in Istanbul, und fahren dann nach Syrien, ja, und sehen damit im Prinzip die Länder vom Zug aus.
Du sagtest, ihr wart zu zweit?
Wir waren zu zweit. Jakob, das ist ein alter Bekannter von mir aus meinen Frankfurter Tagen. Ich bin schon auf einigen Reisen mit ihm zusammen unterwegs gewesen. Bereits vor 2 Jahren sind wir durch ganz Europa geflogen. Da habe ich auch ab und zu, glaube ich, hier was bei Radio Free FM immer wieder berichtet, welche Stadt wir gesehen haben. Das hat ganz gut geklappt, weil wir zwei uns einfach kennen und wissen, an welcher Stelle uns wir dann nicht mehr auf den Geist gehen sollten. Dadurch ist Jakob wirklich ein idealer Reisepartner für mich gewesen.
Und ihr seid also von hier losgeflogen nach Istanbul. Wo ging's los?
Wir sind beide am Frankfurter Flughafen gestartet. Genau, das ist eigentlich gar nicht so problematisch, weil mit dem ICE ist man genauso schnell in Frankfurt, genauso lang, wie ich nach Stuttgart oder München brauchen würde. Und sind dann nach Istanbul geflogen, weil er war bereits vor einem halben Jahr, ein bisschen länger in Istanbul. Ich war zur Silvesterzeit, Weihnachtszeit in Istanbul und wir dachten uns, dort starten wir die Reise, weil da gibt es einen Zug, der fährt in 18 Stunden durch die ganze Türkei.
Und somit hattet ihr also vor, von Istanbul dann mit dem Zug zu fahren. Ich sage, ihr hattet vor, weil so lief's ja dann nicht.
Ja, das war alles nicht ganz so, wie wir geplant hatten. Naja, wir haben uns dann doch für die schnelle Variante entschieden. Wir haben uns in den Flieger gesetzt, weil während dieser Zeit, wir sind am 6. geflogen, bis zum 10. waren wir in Istanbul. Es hat nur geschneit und es hat geregnet und es waren ungefähr 0 Grad. Und man stellt sich das vor, man kommt aus Deutschland und weiß, die Leute hier haben jetzt 10 Grad und Sonnenschein. Hm. Und dann läuft man durch Istanbul und denkt sich so, was mache ich denn bitte jetzt hier eigentlich?
Ja, was du da bitte schön gemacht hast, das wollen wir nachher noch ein bisschen konkreter von dir wissen, wie es dann nach Istanbul weiterging, weil Istanbul war ja eigentlich nur der kurze Zwischenstopp. Du hast aber unter anderem von dieser Reise sehr viel Musik auch mitgebracht und wir bei FreeFM sind ja immer neugierig auf gute Musik aus anderen Ländern, gar kein Thema, und deswegen ist es natürlich umso schöner, dass wir diese Plattform jetzt auch noch mit dieser Musik füllen können. Ich würde sagen, jetzt spielen wir mal was ein. Was hast du denn jetzt vorbereitet?
Ich habe alles Mögliche mit dabei. Ich habe versucht, so ein bisschen so eine Kombination immer zu finden, also aus diesen arabischen Klängen und westeuropäischen Klängen. Ich bin noch gar nicht richtig durchgedrungen, was das alles ist. Also ein paar Infos gibt's gleich nach dem nächsten Titel. Das ist Zat Molutaka mit dem Titel Ainu Obi, glaube ich, zumindest aus dem Album Zarani.
Plattform auf Radio Free FM. Heute mit einem unserer Redakteure als Gast und der berichtet über eine Reise, die ihn vom 6. bis 23. März über Istanbul nach Aleppo mit Flieger und Bus bis letztendlich dann zurück über Riga und Lettland wieder nach Frankfurt geführt hat. Und dabei hat er sich den Nahen Osten angesehen. Fabiano, wir waren zuletzt bei eurem ersten Zwischenstopp sozusagen, und zwar Istanbul. Von Istanbul ging es dann Richtung Aleppo mit dem Flieger. Ihr wolltet eigentlich mit dem Zug fahren, habt euch dann anders überlegt. Wie war das dann in Istanbul? Geht er mal schnell auf den Flugplatz und sagt, ich möchte nach Aleppo fliegen?
Ja, so ungefähr war es. Nee, wir sind natürlich nicht zum Flugplatz gegangen, aber ich glaube, Backpack-Reisen, so mit dem Rucksack, ist heute was vollkommen anderes als, nehmen wir nur 10 Jahre. Denn ich würde sagen, ein Drittel aller Reisenden hatten entweder ein Handy dabei mit WLAN-Zugang oder sie hatten sogar irgendwelche Nettops oder sowas dabei, mit denen sie unterwegs Internetzugang hatten. Hostels werden inzwischen sehr, sehr stark danach ausgewählt. Nicht nur sind die Betten gut, sondern gibt es auch WLAN-Zugang. Und das merkt man ganz, ganz stark bei allen Reisenden, wie das Internet die Art des Reisens verändert. So war es auch bei uns. Wir waren in Istanbul, wir saßen da mit zwei aus der Nähe von München, die dann eine Türkei-Reise machen wollten, saßen wir am Abend im Hostel zusammen und haben dann alle in die Bildschirme gestarrt und überlegt, so, was machen wir draußen? Was machen wir? Draußen schneit's und wir haben keine Lust mehr auf Istanbul. Und Istanbul, ja, beziehungsweise in der ganzen Türkei ist Fliegen sehr, sehr populär, also relativ günstig. Wir sind dann für unter 50 Euro Inlandsflug unterwegs gewesen. Die beiden sind dann auch weiter geflogen. Ja, so schnell sitzt man dann im Flieger und dann steht man irgendwie um 4 Uhr morgens auf und läuft dann über die Ishkadal Kadesi. Das ist so die Hauptstraße, die Haupteinkaufsstraße in dem alten Stadtteil Beyoğlu. Und es schneit und man rutscht da durch die Gegend und denkt sich so, verdammt, was mache ich hier eigentlich?
Okay, ja, seit dem Schnee dann irgendwie entflohen, aber doch wahrscheinlich auch nicht so richtig. Und zwar seid ihr nach Aleppo. Aleppo, spreche ich das so richtig aus?
Aleppo, genau. Aleppo.
Das ist die größte Stadt in Syrien. Sie ist ganz im Norden und du hattest mir vorher gesagt, es ist eine sehr konservative Stadt. Ihr seid also dorthin geflogen. War es da auch Winter?
Ja, es war natürlich noch vergleichsweise kühl, allerdings deutlich besser, denn dieser kleine Flug, der gerade mal 50 Minuten gedauert hat, im Gegensatz zu unserer eigentlich eingeplanten 18-stündigen Reise, hat uns halt dann doch ein paar Kilometer südlicher gebracht und da war einfach ein bisschen anderes Wetter und sind dann eben mit dem Bus weitergefahren und mit dem Zeitpunkt, als wir die Grenze von der Türkei nach Syrien überquert haben, kam dann die Sonne raus.
Klassisch.
Ja, klassisch, wirklich ganz klassisch. Wobei man natürlich auch sagen muss, Anfang März, da hat es die Wochen vorher auch geregnet. Es war in ganz Syrien immer nie ganz warm. Ich hatte wirklich, war sehr glücklich darüber, dass ich so einen Kapuzenpulli dabei hatte und ich hatte meine Lederjacke dabei und in Istanbul war ich glücklich, dass ich Handschuhe dabei hatte. Also ja, mein Gott, war halt einfach so.
Syrien. Was spricht man in Syrien eigentlich von der Sprache?
Wie in den meisten eigentlich Nahoststaaten, außer ich glaube Israel, da sprechen sie dann Hebräisch, wird dort gesprochen Arabisch.
Also ihr habt jetzt mal schnell Arabisch gelernt, bevor ihr losgeflogen seid?
Ja, wir haben uns vorher bemüht, nochmal ein, zwei Worte Arabisch zu lernen. Allerdings war das ziemlich dem Scheitern verurteilt. Wir haben auf unserer Reise zwei Mädels aus Heidelberg kennengelernt, die studieren seit 1,5 Jahren Islamwissenschaften und sie sagen, sie können sich, naja, auf der Straße mit wenigen Worten verständigen. Sie können es komplett lesen, aber sie können so gut wie gar nicht reden. Arabisch ist eine extrem, extrem schwierige Sprache, zumal es dort sehr, sehr viele unterschiedliche Ausprägungen gibt. Also die Marokkaner, die auch Arabisch sprechen, verstehen im Normalfall sehr, sehr wenig von dem, was ein Syrier spricht.
Und wie darf man sich jetzt Syrien mal so vorstellen? Wir kennen das aus dem Fernsehen, aus den Nachrichten. Filme wurden schon des Öfteren an den Start gebracht. Ja, ich meine, mich zu erinnern, Syrania zum Beispiel, genau, der ja dort gespielt hat. Oder auch dieser doch sehr, sehr gute Trickfilm, der im letzten Jahr am Start war von der französischen Comiczeichnerin. Aber wie ist Syrien wirklich? Davon konntest du dir jetzt ein Bild machen. Was darf man sich vorstellen? Stein? Weiße Steinstädte und Sand oder was erwartet einen in Syrien?
Wir waren ja nur, ich glaube, 7 Tage in Syrien und wir haben vor allem die Großstädte gesehen und ein Kloster auf dem Land. Also wir sind nicht wirklich in diese Industriegebiete gefahren, aber man darf sich Syrien ganz grob zweigeteilt vorstellen. Auf der einen Seite zum Mittelmeer hin. Es gibt auch einige Seestädte dort, die Strände haben, aber die nicht benutzbar sind. Kein Syrier geht dort irgendwie an den Strand. Da gibt es wohl ein Hotel, das benutzbar ist als Privatstrand. Alle anderen Strände sind einfach nur verdreckt. Aber auf der einen Seite ist Syrien sehr, sehr grün. Die betreiben dort sehr, sehr viel Obst- und Gemüseanbau, was man eigentlich vielleicht gar nicht so im Kopf hat, weil der zweite Teil, eigentlich der Großteil von Syrien, ist Steinwüste. Also wirklich Steinwüste, nicht dieser feine Sand, sondern so große Steinbrocken, die einfach in der Landschaft rumliegen. Was natürlich da einen Großteil ziemlich unbewohnbar macht. Es gibt nur eine größere Siedlung, die wirklich in dieser Wüste ist, und das ist eine Touristensiedlung, weil es ist Palmyra. Das ist eine ehemalige, ganz wichtige Handelszentrum von vor, ich glaube, 2000 Jahren oder sowas gewesen. Und diese Stadt ist sehr, sehr gut erhalten. Das ist die einzige da in der Wüste. Alles andere, natürlich, den Mensch zieht es dahin, wo es Wasser gibt und so weiter, ist alles eher Richtung Küste konzentriert in so einem, naja, 50 bis 100 Kilometer breiten Streifen.
Du hast gesagt, die Strände sind sehr schmutzig, sehr verdreckt. Was für Art von Dreck? Ist das Industriemüll oder ist das Zeug von den Tankern, das reintreibt? Oder?
Nee, das ist ein Phänomen in ganz Syrien. Ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen andere Auffassung. Es waren nicht nur die Strände, sondern mit jedem, dem du gesprochen hast dort. Die Menschen waren immer sehr, sehr interessiert, haben gesagt, oh, Deutschland ist das sauberste Land, was sie jemals irgendwie gesehen haben, auch wenn es nur im Fernsehen war. Tatsächlich ist es so, in Syrien kannst du auch in der Wüste stehen, mittendrin, und um dich rum irgendwelche leeren Plastiktüten, Plastikflaschen, Müll, also wirklich so Hausmüll, den wir sofort entfernen würden. Ich meine, ich glaube, auf dem Land gibt's so wir machen halten unsere Umwelt sauber Tage, in dem dann irgendwie der ganze Müll aufgesammelt wird. Das wäre dann mal dringend notwendig, weil ja, man kriegt ständig irgendwelches Plastik in die Hand, das aber nicht entsorgt wird. Also ich glaube, gibt's einfach keine so eine geordnete Entsorgung, und dementsprechend sammelt sich das überall an den Stränden, in der Wüste, auf der Straße, überall. Das muss man einfach drüber hinwegsehen, ist da einfach so. Ich weiß nicht genau, jetzt war es noch relativ kühl, ich könnte mir vorstellen, im Sommer, vor allem in Innenstädten, wenn sich da so kleine Müllberge sammeln, könnte es dann auch ein bisschen unangenehm vom Geruch werden. Naja.
Gut, es könnte generell unangenehm werden in den nächsten Monaten in diesen Räumen. Das ist ein ganz anderes Ding, da gehen wir nachher noch kurz drauf ein, weil du hast mir auch erzählt, dass ihr im Prinzip auf den letzten Sprung weg seid. Da reden wir nachher drüber. Ein Ding, was ich noch fragen wollte, ihr habt auch ein Kloster besucht.
Oh ja,
wie kam es dazu?
Da springen wir in großen Schritten, denn wir waren gerade noch in Aleppo und jetzt sind wir schon im Kloster. Ich würde sagen, Rainer, machen wir noch einen kleinen Teil zu Aleppo, denn es war nämlich wirklich eine Stadt im Vergleich zu Damaskus, was vollkommen anderes. Mhm. Und gehen wir den nächsten Teil dann auf das Kloster ein, weil das Kloster ist an sich schon eine Sache für sich, okay. Die kann man sehr, sehr ausführlich beschreiben.
Aleppo, gut. Was gibt's zu Aleppo noch zu sagen?
Ja,
außer dass es da viel Müll hat?
Aleppo kennt man, glaube ich, im Westen gar nicht so. Damaskus, klar, denkt man immer so, ja, richtig, ist auch die Hauptstadt, ist aber nicht die größte Stadt, obwohl sie sich nur unterscheiden. Ich glaube, um 20.000 Einwohner oder sowas ist Aleppo im Norden von Syrien mit über 1 Million Einwohner tatsächlich die größte Stadt und sehr, sehr konservativ. Also ich habe noch nie so viel vollverschleierte Frauen gesehen. War sehr, sehr auffällig. Die ganze Stadt war insgesamt so ein bisschen runtergekommen, wobei man halt als Tourist, die wir einfach waren, immer nur sehr, sehr kleine Viertel natürlich nur sieht. Aber dort hat man schon sehr, sehr gut zum Beispiel so diese kleinteilige Wirtschaftswelt dort gesehen. So kleine Läden, die dann alle irgendwelche Türklopfer verkaufen oder einzelne Autoreifen oder total kleine Apotheken. War sehr, sehr beeindruckend. Wir waren dort an einem Donnerstag, Freitag und einem Samstag, glaube ich. Da meine ich mich dran erinnern zu können. Und der Freitag ist ja der traditionelle Feiertag in der arabischen Welt, so wie bei uns der Sonntag. Und das ist ja ganz interessant, weil da auf wirklich diese ganze Stadt auch auf einmal auch ruhig war. Aber es gab ein Christenviertel, da hatten sie dann alle Geschäfte offen. Da war dann was los. Am Sonntag ist es dann immer genau andersrum.
Okay. Ja. Hast du in Aleppo Musik gekauft?
Das hat mich sehr, sehr stark überrascht. Es gibt dort zwar ein Musikkonservatorium, aber ich habe keinen einzigen Musikladen gefunden.
Okay.
Ein, zwei für Musikinstrumente, aber keinen, der regulär CDs, Schallplatten, sonst irgendwas verkauft. Das hat mich sehr, sehr stark überrascht. Vielleicht hätte ich einen ortskundigen Führer oder so gebraucht, aber ich habe nirgendwo was gefunden. Es gab zig gefälschte Trikots und irgendwelche billigen Schuhe und so weiter, aber Musik gab's nicht so wirklich, was ein bisschen schade war.
Ja gut, dann nehmen wir eben Musik nicht aus Aleppo, sondern was anderes, was du mitgebracht hast, ist ja nicht so, dass du nichts dabei hattest.
Ja, ich habe doch tatsächlich Musik aus Aleppo dabei.
Ehrlich?
Ja, okay. Nein, eine Studentin, ursprünglich aus Damaskus, hat dann in Aleppo eben an diesem Musikkonservatorium studiert, deswegen weiß ich das. Die kombiniert so ein bisschen westliche Jazzmusik mit arabischen Einflüssen. In der arabischen Musik ist ja immer diese Oud, das ist so ein großes Instrument, sieht so aus, so ein bisschen wie eine Gitarre, ist aber doppelt bespannt und ist dieser ganz typische Klang. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei dem Titel rauskommt, aber das werden wir bei den kommenden Titeln auf jeden Fall noch hören. Das ist von Lena Chamamayan aus dem Album Hal Achsma Elon, der Titel Al-Rusana.
Die Plattform auf Radio Free FM, heute mit Fabiano Nitsch. Ja, man kennt ihn aus dem Tagesprogramm und die letzten 2,5 Wochen hat man seine Stimme so gut wie nicht gehört. Da war er nämlich ganz weit weg und zwar im Nahen Osten zuletzt. Haben wir gesprochen über Aleppo, die größte Stadt in Syrien im Norden. Ihr seid dann weitergezogen und habt euch in ein Kloster verlaufen. Wie kommt man auf die Idee, in ein Kloster zu gehen?
Das war eine relativ kurzfristige Entscheidung, ganz ehrlich. Jakob hatte sich im Vorfeld ein bisschen informiert und ist auf dieses Kloster Dayar Mamusa El Habashi Habanashi gekommen. Das Kloster zu Ehren von, ich glaube, Moses oder sowas. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Ich selbst bin mit der Religion inzwischen im katholischen Glauben auch nicht mehr ganz so firm. Es ist ein katholisches Kloster, das dort von einem italienischen Pater geführt wird. Wie sind wir da drauf gekommen? Naja, Istanbul hat, ich glaube, 9 Millionen Einwohner und ist stressig. Dann sind wir durch die Gegend geflogen. Aleppo hat 1 Million Einwohner und ist auch stressig. Da hört man außer am Freitag, weil es Feiertag ist, ständig Gehupe von irgendwelchen Taxis und Autos und so weiter. Und dann dachten wir, es ist doch gar nicht so schlecht, ungefähr in die Mitte der Reise mal irgendwie einen kompletten Kontrastpunkt reinzusetzen. Sehr, sehr viel Ruhe. Man kann dort eigentlich nichts machen. Man kann kein Geld ausgeben, man kann nicht ins Internet gehen. Und das wäre doch mal ein optimaler Kontrapunkt zu der ganzen Reise. War auch wirklich einer der beeindruckendsten Punkte, die wir auf unserer Reise da so erlebt haben.
Kein Internet. Boah, geil.
Ja, war wirklich super, war wirklich super. Das Kloster, das ist irgendwo ungefähr in der Mitte des Landes, eine Stunde nördlich von Damaskus. Und die sind da tiptop ausgestattet. Die haben auch WLAN, aber man hat da als Gast keinen Zugang dazu, weil die Leute sollen ja ein bisschen runterkommen. Das Kloster wurde Ende der 80er Jahre von Pater Paolo wieder aufgebaut. Ist inzwischen, das Kloster an sich ist schon 1500 Jahre alt. Es gibt auch eine Kirche da drin, die von 1200 irgendwie noch irgendwelche Bilder drin sind, auch aus der Historie einfach schon interessant. Ja, und wir haben uns dort einfach hin verlaufen und haben gesagt, okay, jetzt brauchen wir mal 2 Tage Auszeit. Es war dann gar nicht so viel Auszeit, wie man sich vorstellen konnte, denn es ist nicht mehr ganz unbekannt. Es steht in jedem Reiseführer ungefähr drin und wir haben das in einem Geo-Spezial gelesen und sie erwarten, dass dort in diesem Kloster, was wirklich 17 Kilometer Straßenweg von der nächsten Siedlung weg ist und in der Nacht sieht man da nichts außer in der Entfernung ein paar Lichter, verlaufen sich in einem Jahr dann wahrscheinlich... Was haben Sie gesagt? Dieses Jahr werden aufgrund der Ägyptenkrise wahrscheinlich so circa 50.000 bis 60.000 Menschen das Kloster besuchen. Okay. Also das sind keine geringen Zahlen, zumal du dort keine richtigen Betten hast. Das sind dann so relativ dünne Matten, dann kannst du ja halt noch so ein paar Decken drüber legen. Sanitäranlagen sind auf jeden Fall vorhanden, ist aber halt alles auch relativ einfach. Das sind so Steinbauten mit Einfachverglasung. Es ist jetzt auch nicht so sonderlich, hält nicht so sonderlich gut die Wärme. Im Winter kannst du auch mal gut unter 0 Grad werden, weil es ist auf 1500 Meter Höhe und außenrum nur Stein. Also das ist in so einem Tal vergraben. Also auf halber Höhe, du gehst dann so auch so 15 Minuten, läufst du hoch und über dir immer dieses Kloster und läufst immer höher und höher und hörst irgendwann mal die Stimmen von den Leuten, die dort oben sind, und kannst auch dann oberhalb von dem Kloster rumlaufen und siehst dann ganz weit in die syrischen Berge rein. Total klasse, aber ist halt dann noch so ein bisschen abgeschieden, aber sehr, sehr viel wert.
Was hast du den ganzen Tag so gemacht da?
Du, das ist ziemlich einfach dort zu beantworten. Das Ding ist wirklich der Backpacker-Treff Nummer 1 da. Also ich glaube, nirgendwo in Syrien, außer da mitten in der Provinz, treffen so viele Leute, die durch Syrien reisen, mit dem Rucksack aufeinander. Du kommst dorthin und ich habe vor, auf jeden Fall dort nochmal hinzureisen. Gehst eine Woche dorthin und du kennst die komplette Geschichte von Syrien, du weißt, was momentan in Syrien los ist, und du triffst ohne Ende Leute einfach. Was macht man da den ganzen Tag? Um 7 Uhr in die Messe gehen. Dort rezitiert dann Pater Paolo auf Arabisch aus der Bibel, was dann ein bisschen einschläfernd sein kann, aber es ist wirklich eine Erfahrung, weil 7 Uhr morgens in die Messe gehen und einfach, ja, sich mit sich selbst mal beschäftigen, das mag jetzt, kann esoterisch klingen, ist es aber überhaupt nicht. Im Gegensatz, ich fand es sehr, sehr wertvoll, weil ich auch selber einer bin, der dann die ganze Zeit irgendwelche E-Mails checkt und hin und her und die ganze Zeit da, weißt du, immer auf Sprung, und sehr, sehr viel wert. Du musst mithelfen. Also wir haben zum Beispiel dann eine neue Käserei gesäubert. Die stellen da oben ihren eigenen Käse und Joghurt und so weiter her. Und die ist jetzt komplett neu. Das ist auf dem modernsten Stand, weil sie sagen, ja, bei 50.000 Besuchern, unser Joghurt reicht immer für 2 Tage und dann ist er weg und dann müssen wir wieder neuen. Also sie produzieren ständig Joghurt und jetzt müssen sie mehr machen, weil dieses Jahr waren es nur 40.000 im letzten Jahr. Jetzt kommen nochmal 10.000 bis 20.000 Menschen mehr. Das ist halt mal 50% Steigerung. Da muss noch ein bisschen was gehen. Ansonsten, man beteiligt sich am Essen machen und so weiter. Also man zahlt nichts für die Unterkunft. Es ist kostenlos auf Spendenbasis. Du kriegst Essen, alles da, aber du sollst mithelfen. Was eigentlich auch echt gut funktioniert. Und ja, allein mal 2 Stunden, 3 Stunden in den Bergen rumlaufen. Einfach mal endlich das Buch auspacken, was man sich als Reiselektüre mitgenommen hat. Auf die Terrasse setzen, Sonne scheinen lassen, sich ein bisschen was zu essen holen, einen Tee machen, der dort überall zur Verfügung steht. Super, super.
Und was hast du denn vom Buch dabei gehabt?
Ich glaube, das ist in der arabischen Welt gar nicht so einfach. Salman Rushdie, Harun und das Meer der Geschichten. Mhm. Das ist für mich ein bisschen... Ich habe das Buch vor 12 Jahren als 10-jähriger Junge auf einem Urlaub auf Madeira gelesen, auf Deutsch. Und das hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. Ich wollte es jetzt nochmal lesen. Habe es dann tatsächlich erst in Riga noch geschafft, weil wir so viel unterwegs waren.
Also im Kloster hast du nicht gelesen, sondern du hast beim Joghurt machen geholfen.
Genau.
Bist in die Berge gegangen, bist in dich gegangen, hast die arabische Predigen angehört.
Ja.
Und nachdem ihr euer Bündel wieder gepackt habt und das Kloster verlassen habt, seid ihr dann Richtung Damaskus.
Wir hatten zum Glück, und da möchte ich einfach an dieser Stelle mal Anja und Anka grüßen und ihnen nochmal Danke sagen, die beiden Mädels dort kennengelernt. Die waren vorher schon mal in Damaskus und mit denen sind wir dann zusammen die nächsten 4 Tage unterwegs gewesen in dieser riesengroßen Stadt. Und sind mit denen dann mit dem Minibus dorthin gereist. Also wenn du dort unterwegs bist, dann bist du meistens mit einem Minibus unterwegs. Wir haben es geschafft, einmal mit dem Zug zu fahren. Der ist so mit 60 durch die Landschaft gezuckelt, sehr, sehr beschaulich. Der Minibus ist dann mit 120 über die Autobahn gebrettert und man dachte sich so, okay, kannst du nicht ein bisschen langsamer fahren? Hier sind irgendwie 12 Leute in diesem Bus und der sieht nicht mehr ganz so stabil aus. Egal, wir sind auf jeden Fall angekommen, furchtbar billig. Wir sind 1,5 Stunden unterwegs gewesen und haben dafür 2 Euro gezahlt und haben, ich glaube, 100 Kilometer zurückgelegt oder irgendwie sowas.
Für ein bisschen Abenteuerurlaub, ne?
Ja, der hält dann auch mal an der Autobahn einfach oder es kommen dir auf der Autobahn irgendwelche Motorroller entgegen oder sowas.
In der falschen Richtung.
Ja, in der falschen Richtung natürlich, ja. Auf jeden Fall. Auf dem Standstreifen überhaupt kein Problem.
Das war also The Road to Damascus. In Damaskus war es dann mit Sicherheit auch sehr aufregend, aber ich würde sagen, jetzt, bevor wir über Damaskus reden, hören wir nochmal Musik. Du hast wieder was rausgesucht. Was hören wir?
Ja, wir hören entweder Fairuz, das ist so eine ganz große Sängerin, die dort jeder hört, inzwischen 75 ist. Aber ich glaube, da würde ich nochmal sagen, das hören wir noch nicht. Ich würde sagen, wir hören das Ensemble du Patrimoine Musical Arabe, die spielen für uns jetzt den Danse de la Grande Mère, also den Tanz der Großmutter. Ich war in Damaskus Musik einkaufen und die Verkäuferin hat mir erklärt, dass das in vor allem Nordsyrien der Tanz ist, zu dem traditionell immer alle Leute getanzt haben. Hören wir einfach mal ein bisschen rein, weil der ist 10 Minuten lang.
Ja, die Musik verrät, wohin der Wind uns heute trägt, nämlich in den Nahen Osten. Zuletzt waren wir im Kloster mit dem Fabiano, jetzt sind wir in Damaskus angekommen. Damaskus war der wievielte Tag?
Lass mich ganz kurz rechnen, das müsste ungefähr der 10. Tag gewesen sein. Ja, ziemlich genau, 10.
Ja. Damaskus, große Stadt?
Schon. Auch 1 Million Einwohner ungefähr.
Klare, krasse Wechsel zum Kloster und denke ich wahrscheinlich auch von der vom Gespür als solches. Du hast mir erzählt, im Kloster war so diese Backpacker-Szene. Damaskus ist jetzt doch eine Stadt, das ist die Hauptstadt, ne?
Damaskus ist,
ja,
ist die
Hauptstadt.
Ja.
Eine Stadt, in der es inzwischen ja auch brodelt, in der es wahrscheinlich auch schon gebrodelt hat, als ihr ankamt, aber vielleicht war es noch nicht ganz so wahrnehmbar.
Es war wahrnehmbar. Wir haben tatsächlich schon Proteste mitbekommen. Wir waren dort relativ zentral. Die Mädels hatten ein sehr, sehr gutes Hotel und am 2. Tag, glaube ich, als wir dort ankamen, kam auf einmal ein Gast in das Hotel zurück und meinte, ja, er ist gerade durch einen kleinen Protest durchgelaufen. Es waren nur 50 Menschen und die wurden gerade von Sicherheitskräften und beziehungsweise Anhängern von dem Regime von Bashar al-Assad auseinandergetrieben und da war dann schon so ein kurzer, naja, nicht Schockmoment, aber so ein Moment da, so dachte ich so, okay, jetzt geht's hier auch los. Und das war in Damaskus, ja. Das war überraschend ein bisschen für uns.
Überraschend, sagst du, also ihr habt während dieser Reise und als ihr dann in Damaskus angekommen seid, nicht unbedingt mit den Leuten über Politik geredet, oder?
Politik ist in Syrien ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil es gibt viele Anhänger von dem Regime dort. Es gibt viele Leute, die einfach von der Politik gar nichts mehr erwarten. Und es gibt viele Leute, die sehr, sehr unwissend sind. Das kann sein, dass wenn du dich hier mit der syrischen Politik beschäftigst, hast du es zwar nicht erlebt, aber du weißt dann mehr über die Geschichte der syrischen Politik als viele Syrier dort, da das Volk im Durchschnitt allgemein tendenziell eher, ich sage mal, ungebildet ist. Also es gibt relativ wenige Intellektuelle dort in diesem Land.
Ungebildet, insofern keine schulische Bildung, ist die dort nicht so stark verankert, wie man das vielleicht in anderen Ländern kennt?
Ja, die schulische Bildung, Grundausbildung hat dort jeder. Aber es wird dann an dem Punkt schwierig, dieses Regime dort, es existiert im Land seit 1964 ein Ausnahmezustand, das lähmt das ganze Land so extrem, da wird diese intellektuelle, diese Bildung nicht in dem Maße gefördert, weil das syrische Regime, so hat es mir zumindest ein Syrer, den wir dort kennengelernt haben, erklärt, extrem Angst hat davor, vor intelligenten Leuten, die in der Lage sind, das Ganze zu umfassen, die in der Lage sind, das Ganze zu reflektieren, was dort passiert, was den Leuten angetan wird, wie das in anderen Ländern ausschaut und vor allem die große Befürchtung ist, dass die Leute dann weggehen oder versuchen irgendwie wegzukommen, denn ja, ein Lehrer, der in Deutschland zumindest Abitur braucht, an der Universität studiert hat, verdient dort circa 150 Dollar. Aber diese 150, also US-Dollar, gehen bereits für die Miete drauf. Also braucht er noch einen zweiten Job und einen dritten Job, um noch Essen und das Auto oder die Kinder zu finanzieren. Also die wirtschaftliche Lage ist dort nicht sehr, sehr einfach. Und da hat eben das Regime echt Angst vor den Intellektuellen, weil die auf dem Land, die kann man, so, die nicht sonderlich gut gebildet sind, die kann man mit kleinen Geldgeschenken und so weiter unten halten. Lebensmittel werden sehr, sehr stark subventioniert, Sprit auch und so weiter, aber dadurch kannst du nicht die grundlegenden Missstände beheben, dass du seit 40 Jahren dort keine Meinungsfreiheit hast, du dich nicht öffentlich äußern darfst, keine Kritik an dem Herrscher, an der Herrscherfamilie ausüben darfst.
Du sagtest gerade Dollar als Währungsmittel. Ist das eine offizielle Währung? Also wird die quasi offiziell verwendet oder ist das so die zweite Ebene?
Offiziell, inoffiziell. Also du kannst im Gegensatz zum Libanon die Dollars nicht von vom Geldautomat ziehen, aber Dollars werden dort sehr, sehr gerne gesehen. Also du kannst, wenn du willst, eigentlich auch alles in Dollar zahlen, genauso wie auch mit syrischen Pounds, beziehungsweise Lira heißt es dort. Lira ist eigentlich die offizielle Bezeichnung dafür. Nee, die inoffizielle Bezeichnung dazu. Ja, aber in der ganzen Ecke, auch im Libanon, Dollar gehen immer, überhaupt kein Problem, haben wir auch mitgenommen.
Ist Euro ein Thema?
Im Libanon teilweise, aber in Syrien nicht.
Gar nicht.
Weil es ist einfach so die Sache, Syrien, da kommen theoretisch nur Touristen hin. Es sind immer noch relativ wenige. Ich glaube im letzten Jahr ungefähr 1 Million. Steigert sich momentan sehr, sehr stark. Also die haben ursprünglich mal für dieses Jahr irgendwie 20%ige Steigerung von Besuchern erwartet. Ist immer noch weniger. Im ganzen Land sind im Jahr weniger Besucher als Deutsche auf Mallorca. Aber ja, es ist deutlich mehr. Aber, naja, Dollar halt, geht über.
Geht immer. Wie lange wart ihr in Damaskus?
In Damaskus waren wir insgesamt 4 Tage, glaube ich, unterwegs. Und die haben nicht mal für einen Ansatz ausgereicht.
War das dann ein überhasteter Aufbruch, nachdem ihr mitbekommen habt, dass die Luft bleihaltig wird, dass sie dünn wird?
Überhaupt nicht, überhaupt nicht. War, muss ich jetzt so sagen, im Nachhinein war es gut. Aber Damaskus war auch bis dato, selbst als es dort losging, sicher. Weil auch die ersten Tote nicht in Damaskus waren. Die waren in der südlichen Stadt, Da'ara heißt die. Und wir waren dort ganz regulär 4 Tage. Wir haben auch außer eben diesem dieser Ding, dass der Hotelgast gesagt hat, dass er im Protest reingelaufen ist, nichts mitbekommen. Du hast in Syrien keine sichtbaren Polizeiaktionen. Du hast keine Polizeipräsenz da. Die regeln das viel, viel subtiler. Die haben, ich glaube, 19 Geheimdienste, die dafür sorgen, dass die Intellektuellen unter der Fuchtel gehalten werden. Also da ist nichts, was irgendwie jetzt, dass da martialische Polizisten durch die Gegend laufen und willkürlich verhaften. Das geschieht auf ganz andere Weise. Also wir haben uns da immer sicher gefühlt. Auf jeden Fall auch in Damaskus. Das war überhaupt nicht das Problem, aber die 4 Tage, das war dann regulär geplante Abreise.
Und von Damaskus aus ging es weiter Richtung?
Richtung Beirut, dann in den Libanon. Und da sind wir mit dem Taxi gefahren. Da haben wir uns dann für 10 Euro pro Person ein Taxi rausgelassen. Der hat uns dann 3 Stunden lang inklusive Grenzüberquerung und so weiter bis nach Beirut gefahren.
Grenzüberquerung mit dem Taxi, war das ein Problem oder ist das alles easy?
Libanon ist ganz anders als als das syrische Land. Libanon ist sehr, sehr viel westlicher und da kriegst du ein Touristenvisum, da kriegst du einen Stempel reingehauen, darfst einen Monat lang im Land bleiben und kannst es dir verlängern lassen in Beirut und die sprechen Englisch und das ist überhaupt kein Problem. Also im Vergleich zu Syrien echt problemlos.
Noch die Frage in dem Zusammenhang, bevor wir jetzt die syrische Grenze endgültig verlassen, wie habt ihr euch denn da verständigt? Auf Englisch?
Vor allem auf Englisch, ja. Also verständigen ist gut. Man kann in den Souks, also in den Märkten, kann man sich im Normalfall mit Englisch durchschlagen, so Preisverhandlungen und so weiter gehen da schon. Die in den Hotels, klar, sprechen Englisch. Auf dem Land, mit den Busfahrern, Taxifahrern, da wird es dann schwieriger. Da muss man schon immer gucken, wie man vorwärts kommt. Aber da ist der Vorteil, Syrier sind ein ungemein freundliches und hilfreiches Volk. Jeder, wenn du irgendwelche Probleme hast, hilft dir. Überhaupt kein Problem. Und wenn der Minibus, wenn da 10 Leute so lange untereinander Geld tauschen, bis du so kleine Münzen hast, dass du irgendwie diese 60 syrische Lira zusammen hast, dass du die zahlen kannst, weil du wieder vom Automat nur irgendwie 500 rausbekommen hast oder so. Überhaupt kein Problem, die helfen dir da. Und das war wirklich was, was mich sehr, sehr beeindruckt hat an dem Land.
Also dein Resümee, Syrien sehr angenehm gewesen?
Syrien menschlich. War überraschend angenehm, ja. Mit so Nachteilen wie extrem viel Verkehr und so weiter. Ist da aber einfach so.
Gut, ich würde sagen, jetzt packen wir nochmal in dein Musikkästchen, bevor wir dann nach Beirut kommen, Baalbek und ins Hisbollah-Museum, wo du uns noch ein bisschen was erzählen möchtest.
Ja, ich habe ein bisschen Musik aus dem Libanon dabei. Soap Kills, das ist ein Duo. Er ist DJ, sie ist Sängerin auf Arabisch. Ich glaube, inzwischen sind sie auch in Frankreich, wie sehr, sehr viele Libanesen. Das Album heißt Cheftak, genauso wie der Titel hier.
Nahostreise hier in der Plattform auf Radio Free FM, der 102,6 zu Gast. Einer, dessen Stimme man hier häufig hört, der gerade auf Reisen wart. Und wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Das macht der Fabiano Nitsch heute hier in der Plattform. Zuletzt waren wir in Damaskus und haben die Grenze zum Libanon überschritten und befinden uns jetzt in Beirut.
Ja, Beirut. Rainer, Beirut. Was war dein erster Gedanke, als du erfahren hast, dass ich nach Beirut fahre?
Ich muss ganz ehrlich sagen, das mag jetzt vollkommen blöd erscheinen, aber ich habe Beirut gehört und habe gedacht irgendwie, boah, der ist wahnsinnig.
So ging es mir auch. So waren auch viele Reaktionen. Beirut denkt man immer im ersten Moment so, okay, früher mal eine Geschichte Paris des Ostens, Libanon, Schweiz des Ostens und so weiter. Ehemals glorreiche Vergangenheit und hat dann immer irgendwie noch so diese Bilder und die Kommentare von 2006 in Erinnerung, als Beirut tatsächlich beschossen wurde von der israelischen Luftwaffe, als im Südlibanon der Krieg herrschte. Mhm. Ja, jetzt fährt man nach Beirut rein. Außen sieht man noch ein paar runtergekommene Häuser, aber die siehst du überall in Syrien. Es sind überall die Hälfte nur die Häuser nur halbfertig gebaut. Das ist da vollkommen normal. Du siehst auch ein paar leerstehende Häuser, aber wir waren Downtown Beirut, 10 Minuten zum Strand, 10 Minuten in die Innenstadt, Pseudo-Innenstadt, Innenstadt heißt nur so, ist es aber meiner Meinung nach nicht wirklich. Ja, und was siehst du? Baustellen ohne Ende. Diese Stadt ist wirklich was vollkommen anderes als Syrien. Syrien ist vor 30 Jahren stehen geblieben, wie so unter einer Glocke. Dort haben sie dann mal da ein bisschen Internet reingelassen und da mal so ein bisschen neue Autos und so weiter. Beirut hat es alles. Ich habe in Beirut viele Sachen gesehen, die ich dachte, so niemals in der Ecke sehen zu würden. Sie bauen dort momentan ein Hochhaus nach dem nächsten. So Apartments 200 Quadratmeter aufwärts, so richtig teuer. In Downtown fahren mehr Luxusautos rum, als du dir jemals irgendwie in irgendeiner deutschen Großstadt vorstellen kannst. Also die investieren da richtig Geld rein. Die ganzen großen Marken, überhaupt kein Problem. Dementsprechend auch das Preisniveau. Während du in Syrien irgendwie für 50 Cent Falafel gegessen hast, waren dort natürlich, ich würde mal sagen, Ulmer Niveau von den Preisen, ohne Probleme. Und auch sämtliche Luxusmarken vertreten und so weiter, überhaupt kein Problem.
Eine Vorstellung, wo dieses Geld herkommt?
Ja und nein. Libanon ist schon so ein bisschen so das Bankenzentrum dort in der Gegend. Aber 3/4 aller Libanesen wohnen nicht im Libanon, sondern irgendwo anders. Sind vertrieben worden während dem 15-jährigen Bürgerkrieg von 75 bis 90 oder sind danach dann irgendwann mal gegangen. Ja, die sind jetzt im Ausland und viele von denen sind zurückgekehrt und bringen Geld mit und dementsprechend ist da jetzt Finanzmittel vorhanden und das wird auf Teufel komm raus, zumindest in Beirut benutzt. In der Umgegend außenrum nicht ganz so stark.
Jetzt sagst du, also Beirut war für dich jetzt überraschend. Es ist sehr mundän, mitten im eine Metropole im Aufbau. So klingt das für mich. Das war es ja nicht unbedingt, was du erleben wolltest. Du hast das dann ihr habt das dann wahrscheinlich relativ schnell abgehakt, oder?
Ja, wir waren dort 2 Tage irgendwie im 5-Sterne-Hotel, da sind wir recht günstig rangekommen. Es war das absolute Kontrastprogramm zu sämtlichen Hostels. Das war wirklich so 2 Tage Ruhe. Vollkommen raus aus der ganzen Sache. Und dann haben wir uns ein Auto gemietet und sind im Libanon rumgefahren und sind dort in den Norden und in den Süden.
Wie sind die Straßen unterwegs. Im Libanon?
Oh, interessant. Also um Beirut rum überhaupt kein Problem. Es gibt auch ein gut ausgebautes Straßennetz, überhaupt kein Problem. Allerdings kann es dir sein, zum Beispiel bei der Ausfallstraße 3 Spuren links, 3 Spuren rechts, in der Mitte keine Absperrung und ansonsten auch keine Straßenmarkierung. Und dort fahren dann irgendwie eben 6-spurig die Autos mit 120 dann irgendwie den Berg runter. Also es ist interessant, ich war froh, dass ich nicht fahren musste. Jakob hat mir da sehr, sehr viel abgenommen, ist da 3 Tage lang durch die Gegend gefahren. Wir haben auch irgendwie knapp 600 Kilometer runtergehauen, jeden Tag 200 Kilometer gefahren.
Was habt ihr da so erlebt? Wo war da?
Wir hatten eigentlich 3 große Ziele. Wir wollten nach Baalbek. Das ist ein historischer Tempel. Irgendwie, ich glaube schon 600 nach Christus oder sowas haben die Römer da angefangen, einen Tempel zu bauen. Die größte Tempelanlage überhaupt von denen, die jemals gebaut wurde. Die existiert oder immer noch. Hat Kaiser Wilhelm dann irgendwie einen Auftrag gegeben, dass die wieder ausgegraben wird. Wir wollten nach Kadisha Valley. Das ist ein UNESCO-Weltkulturerben geschütztes Landschaftsgebiet mit einem wunderschönen Tal, das so oben so ein Hochplateau ist, das dann so richtig tief runtergeht. Und obendrauf wollte ich eigentlich Skifahren gehen. Weil du kannst im Libanon Skifahren. Du kannst am Morgen schwimmen und dann fährst du 2000 Höhenmeter hoch und dann kannst du da oben Skifahren. Da sind wir nicht hingekommen, weil wir mit unserem Auto mit Sommerreifen an den Pässen gescheitert sind. Aber da wäre eh niemand durchgekommen. Also es war einfach Schnee auf 2000 Meter Höhe und da ist einfach niemand durchgekommen.
Da hat sich was mit Skifahren.
Ja, hat mich ein bisschen gewundert, weil eigentlich dachte man vielleicht, ja okay, die würden es räumen, damit nicht jeder, der da drüber will, irgendwie 100 Kilometer Umweg über Beirut nehmen muss. Aber naja, wie dem auch sei. Da waren wir in der BK-Hochebene. Im Nachhinein haben wir gelesen, dass dafür auch eine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt besteht, die gesagt haben, besser dort nicht hinfahren, könnte ein bisschen gefährlich werden. Haben wir insofern gemerkt, als dass uns dann das omnipräsente Militär uns irgendwann mal in der Nacht angehalten hat und gesagt, nicht mehr in diese Richtung, könnte gefährlich werden in der Nacht, wenn ihr irgendwie noch euer Geld und auch euer Auto behalten wollt, dann solltet ihr jetzt umdrehen und in der Stadt im Hotel übernachten.
Das habt ihr dann auch gemacht?
Das haben wir auch gemacht, das war aber auch wirklich das einzige Mal, dass wir irgendwie so einen Art gefährlichen Moment oder irgendwie überhaupt das mitbekommen haben, dass dort irgendwie die Verhältnisse doch so ein bisschen anders sind.
Ja, Fabiano, reden könnte man ja ewig, aber so wie die Reise sicher wahnsinnig schnell rumgegangen ist, geht ja auch so eine Stunde in der Plattform wahnsinnig schnell rum. Deswegen muss ich jetzt schon langsam in die Zielgerade kommen. Den ganzen Heimweg, den können wir uns ja dann sparen, weil das ist ja dann relativ langweilig, wenn man in ein Flugzeug steigt und wieder nach Hause fliegt. Ihr wart noch im Hisbollah-Museum. Das würde mich noch interessieren. Was war das denn?
Das war mit Abstand das Absurdeste auf unserer ganzen Reise. Die Hisbollah hat auf einem ehemaligen Aussichtspunkt, der für den Libanon-Krieg von dem Jahr 2006 sehr, sehr wichtig war, weil es dort nur 10 Kilometer zur israelischen Grenze ist, ein Museum errichtet. Total modern, mit Betonbauten, so richtig, richtig, richtig gut aufgemacht. Man sieht dann erstmal einen 15-minütigen ultramartialischen Film, in dem die Hisbollah erklärt, warum sie aus ihrer Sicht den Krieg gewonnen hat. Dann siehst du Landschaftskunst, da haben sie dann irgendwelche Panzer und Waffen und so weiter in so einem Rondell eingebaut und das für Kunst erklärt. Dann hast du, das ist dieser absolute Widerspruch. Du weißt, vor 5 Jahren hat die israelische Luftwaffe auf diesen Berg Bomben geworfen. Und jetzt läufst du auf einem Pfad, wunderschön betoniert, alle paar Meter gibt's was zu trinken, läufst du durch die Gegend und schaust links und rechts und siehst dann immer irgendwelche Waffen von den Israelis auch, aber vor allem von den Hisbollah-Kriegern. Total absurd. Und dann läufst du durch den Bunker, in dem sie sich vor 5 Jahren versteckt haben. Und gleichzeitig ist das vollkommen surreal, weil du halt irgendwie von dem Krieg da nie, du hast keinen richtigen Bezug dazu und weißt, da haben sie sich vor 5 Jahren bekriegt, aber ist einfach nicht mehr so. Und dann fährst du wieder weg und dann siehst du irgendwie in jedem Dorf die Konterfeis von allen Gefallenen von diesen Kämpfen. Und fährst aber durch und es ist wunderschön, total schöne Landschaft, aber einfach, ja, total absurd.
Okay, Hisbollah Museum. Ja, es gibt immer wieder sehr bizarre Museen. Neulich hat mir ein Bekannter erzählt, er war in Kuba im Revolutionsmuseum. Das muss auch ziemlich absurd gewesen sein.
Ich denke, das könnte ganz stark in die Richtung gehen, dass das so ist, ja. Allerdings. Ja.
Fabiano, wir sind eigentlich am Ende angekommen, diese Sendung. Wir wollten eigentlich noch über so vieles reden, wie zum Beispiel übers Essen. Wir wollten noch ein bisschen über die kulturellen Unterschiede und natürlich nicht zuletzt auch über Politik reden. Sind wir jetzt nicht dazugekommen. Aber ich fand es doch sehr hochinteressant, was du uns die letzten 60 Minuten über deine Reise erzählt hast. Fazit?
Fazit ist für mich eine der wirklich lohnenswertesten Reisen, die ich jemals gemacht habe, weil ich dort einen Kulturkreis kennengelernt habe, den ich so vorher überhaupt nicht kannte. Ich habe dort einige Leute kennengelernt, die sehr, sehr interessante Dinge gemacht haben und sehr, sehr interessante Gedanken in sich getragen haben. Ich werde auf jeden Fall nochmal in den Libanon reisen, ich werde auf jeden Fall nochmal nach Jordanien reisen und Israel steht für mich auch ganz oben. Vor allem, ich war nicht Skifahren, ich wollte unbedingt Skifahren.
Du wirst es vielleicht mal nachholen. Okay, das war die Plattform auf Radio Free FM über die Reise von Frankfurt über Istanbul nach Syrien und letztendlich in den Libanon von Fabiano Nitsch, unserem Redakteur. Mein Name ist Rainer Markus Walter. Ich war die letzten 60 Minuten der aufmerksame Zuhörer. Und ihr habt die Plattform gehört. Ich wünsche jetzt noch einen fantastischen Tag, Fabiano. Danke dir fürs Gespräch und ich würde sagen, wir hören uns sowieso sehr bald auf dieser Welle.
Wir hören sowieso bald wieder. Ich habe noch ein bisschen Sound mit dabei.
Ja, auf jeden Fall.
Aus Libanon und der heißt Kanet Eliam. Nein, beziehungsweise Charbel Guana ist einer von den führenden Komponisten dort. Und den wird es auch zu hören geben bei meiner eigenen Sendung, die ich jetzt an den Start bringe.
Ha!
Ab dem 16. April. The Sound Of. Und die erste Ausgabe wird heißen The Sound Of Middle East. Ja, Sound aus der Gegend, die ich dort mitgebracht habe. 2 Stunden lang werde ich zumindest da ein bisschen genauer drauf eingehen. Ja, jetzt zum Ende der Stunde eben noch Charbel Guana mit Kané Liam. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aus dem Album Salamat.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.